Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, im Nachrichtenstudio begrüßt Sie heute Kerstin Jakubik.
Nachrichten.
Ministerpräsident Fico will russisches Gas über die Türkei beziehen. Parlamentssitzung zur Abberufung der Regierung eröffnet. Politiker reagieren auf Inauguration des US-Präsidenten Trump. Der türkische Präsident Erdogan eröffnet der Slowakei Möglichkeiten für die Lieferung von russischem Gas über die Gasleitung Turkstream, wobei dieses Thema auch mit den russischen Partnern erörtert werden könnte. Dies erklärte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico am Montag nach einem Treffen mit Erdogan in Ankara. Der türkische Präsident hatte zugesagt, diesen Bedarf der Slowakei abzuwägen, informierte eine Sonderberichterstatterin der slowakischen Nachrichtenagentur TASR. Fico hatte erneut die Ukraine für ihre Entscheidung kritisiert, den Transit russischen Erdgases über ihr Gebiet einzustellen. Erdogan habe seinen Worten zufolge sofort die Möglichkeit einer Kommunikation zwischen der slowakischen Wirtschaftsministerin Denisa Sakova und dem verantwortlichen türkischen Minister angeboten, die in Zusammenarbeit mit dem russischen Partner dazu führen kann, dass die Slowakei auch weiterhin Gas aus Russland beziehen kann. Die Abgeordneten des slowakischen Nationalrats eröffneten am Dienstag eine Sondersitzung zum Oppositionsantrag auf ein Misstrauensvotum gegen die Regierung. Zur Sitzung erschienen auch Ministerpräsident Robert Fico und mehrere Minister. Wie die Abgeordneten auf Antrag der Koalitionsfraktionen entschieden hatten, ist der Auftritt der Redner in der Debatte auf 12 Stunden beschränkt. Das Parlament wird am Dienstag so lange tagen, bis der Antrag vollständig erörtert ist, und die Abgeordneten sollen anschließend auch über das Misstrauensvotum abstimmen. Die Einberufung dieser Sondersitzung hatten alle Oppositionsparteien gemeinsam beantragt. Sie werfen der Regierung die Folgen des Sparpakets sowie auch die Änderung der außenpolitischen Orientierung der Slowakei nach Osten vor. Nach seinem Auftritt im Plenum beantragte Ministerpräsident Fico eine Fortsetzung der Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da er die Abgeordneten mit einem vertraulichen Bericht bekannt machen wolle. Dem wurde stattgegeben, und so wird die Sitzung bis zur abschließenden Abstimmung ohne das Beisein der Öffentlichkeit stattfinden. Der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini ist überzeugt, dass der neue US-amerikanische Präsident Donald Trump in der Lage sein wird, gemeinsame diplomatische Lösungen für Probleme zu suchen und ihr Ergebnis sowohl für die Slowakei als auch für die USA von Vorteil sein wird, wie es sich für Verbündete gehört. Das hatte Pellegrini in einem sozialen Netzwerk zusammen mit seiner Gratulation an Präsident Trump zur Inauguration erklärt. Der Innenminister und Chef der Koalitionspartei Hlas SD, Matušutaj Eštok, äußerte ebenfalls in einem sozialen Netzwerk, dass man von Trump vor allem eins, und zwar das Wesentlichste, erwarte, nämlich, dass er Frieden nach Europa bringt. Dies sei nicht nur für die Ukraine und Russland die einzige Alternative. Die Oppositionspartei KDH wünscht dem neuen US-Präsidenten, dass er sich für friedliche Lösungen und Sicherheitsgarantien sowohl für die Ukraine als auch für die ganze Welt einsetzen kann. Die Oppositionspartei Progressivne Slovensko fordert die slowakische Regierung im Zusammenhang mit dem Amtsantritt von Präsident Trump auf, die slowakischen Interessen gegenüber den USA klar zu definieren. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Das Amt des slowakischen Kinderbeauftragten Josef Mikloško weist auf die alarmierenden Zustände in den Gemeinden mit einem hohen Anteil marginalisierter Roma-Gemeinschaften in den Regionen Prešov und Košice hin. Seit Mai vergangenen Jahres hatte das Amt in Dutzenden Gemeinden eine umfassende Vor-Ort-Untersuchung durchgeführt. Dabei hatten sich gravierende Mängel in den Bereichen Bildung, Schulpflicht, Zugang zu Trinkwasser, bei der medizinischen Versorgung sowie auch bei Infrastruktur und Umwelt bestätigt. Ende Januar dieses Jahres soll in der Ostslowakei ein erstes ressortübergreifendes Treffen zu dieser Problematik stattfinden. Die Fachberaterin des Kinderbeauftragten, Svetlana Pavlovitschowa, hatte auf einer Pressekonferenz am Montag in Prešov besonders auf die Information hingewiesen, dass die rund 6.200 überprüften Kinder insgesamt fast 1,4 Millionen Unterrichtsstunden versäumt haben. Im Schnitt sind das 220 Stunden jährlich, wobei etwa die Hälfte dieser Fehlstunden von den Eltern entschuldigt wurden. Ein weiteres Problem sei die Schulverpflegung, die sich oftmals auf Verpflegungspäckchen beschränkt, so dass über 4000 Kinder nicht einmal eine warme Mahlzeit am Tag bekommen. Auch im sozialen Bereich wurden schwerwiegende Probleme festgestellt, insbesondere bei der Vernachlässigung von Kindern, Erziehungsproblemen und eine vernachlässigte medizinische Versorgung. 7 von 10 Schulen bieten keine Hortbetreuung an, beziehungsweise sind die diesbezüglichen Kapazitäten nicht ausreichend. Die Zuschüsse für Erstklässler werden missbräuchlich verwendet und den Kindern fehlt es an der grundlegendsten Ausstattung für den Schulbesuch. Zudem erfahren viele Kinder keine Vorschulbildung. Bei den Untersuchungen wurde weiter festgestellt, dass nur 4 von 10 Gemeinden Zugang zu einer Wasserleitung haben und es in einem der überwachten Gebiete nicht einmal eine Trinkwasserzapfstelle gibt. Auch das ist einer der Gründe für ein hohes Vorkommen von Infektionskrankheiten. Ein weiteres Problem ist, dass die Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren nach Angaben des Amts in den marginalisierten Gemeinschaften häufig schwanger sind, manche bereits mit dem zweiten Kind. Wie der Kinderbeauftragte Mikloschko sagte, sei man besonders vom Ausmaß dieses Zustands und der weiterhin steigenden Tendenz überrascht gewesen. In einer der Grundschulen seien sogar alle Neuntklässlerinnen schwanger gewesen. Für all diese Probleme gäbe es laut Mikloschko noch immer keine systematischen Lösungsansätze. Aus diesem Grund appelliert er an alle kompetenten Akteure, die Ministerien, die Kommunen, die Nichtregierungsorganisationen und weitere Institutionen, unverzüglich einen ressortübergreifenden Plan für die Klärung der Situation in den Gemeinden mit marginalisierter Roma-Gemeinschaft zu beschließen. Denn, wie er sagt, kann nur eine gezielte und koordinierte Zusammenarbeit den Kindern würdevolle Lebensbedingungen und eine Entfaltung ihres Potenzials sichern.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://dersi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil der Sendung von Radio Slowakei International. Heute stehen bei uns soziale Themen im Vordergrund. Zunächst erörtern wir die Thematik Alkoholkonsum in der Slowakei und die Fallstricke, die auf Alkoholsüchtige lauern, die abstinent geworden sind. Danach erläutert eine Philosophin, wie sich die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Eva Medelska am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon wünschen Ihnen angenehmes Zuhören. In der Slowakei haben viele Menschen das neue Jahr mit einem Gläschen Sekt begrüßt. Alkohol wird hierzulande in der Regel sowohl bei Geburtstagsfeiern als auch bei Trauerfeiern getrunken. Dabei ist allgemein bekannt, dass Alkohol mit zahlreichen gesundheitlichen Schäden in Verbindung steht. Der Psychologe Boris Raschow vom Zentrum für die Behandlung von Drogensucht hält den sozialen Druck, Alkohol zu konsumieren, für nicht richtig. Er fordert die Menschen auf, die Entscheidung einer Person zu respektieren, wenn sie Alkohol ablehnt. Er erklärt, wird die Ablehnung von Alkohol als seltsam oder feindselig angesehen, entsteht ein Umfeld, in dem er zur Norm und Abstinenz stigmatisiert wird. Diesem Thema ging die Redakteurin des slowakischen Rundfunks Petra Striškova nach. Man lernt von Geburt an bestimmte Traditionen. Das Kind nimmt Feste wahr, die zu Hause organisiert werden, und beobachtet, was auf dem Tisch steht, sagte ihr der Leiter der soziorehabilitativen Betreuung im Sanatorium AT in Bratislava, Rastislav Žemlička.
Die Abstinenz einer Person dehnt sich langsam auf diejenigen aus, die ihr am nächsten stehen. Ich wage zu behaupten, dass gerade die Abstinenz einen Menschen besser macht. In gewissem Maße bringt man das dann auch den Menschen in seiner Nähe bei. Dadurch werden Werte ganz anders aufgebaut.
Musiker Mario, der Leiter der Gesangsgruppe Sborci, war alkoholsüchtig und lebt bereits seit 18 Jahren abstinent. Während dieser Zeit lehnte er mehrmals Alkohol ab.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute es meistens sogar zu schätzen wissen, würde ich sagen. Wenn ich erkläre, dass ich keinen Alkohol trinke, wird mir plötzlich viel Respekt entgegengebracht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Konsumenten selbst danach sehnen, ein sauberes Leben zu führen. Wenn sie sehen, dass es möglich ist, wissen sie es zu schätzen. Ich habe auch schon erlebt, dass man auf mich eingeredet hat, zum Beispiel im Urlaub. Der Besitzer einer Pension, in der wir untergebracht waren, hatte die Vorstellung, dass er uns überreden würde. Da mussten wir ganz klar und entschieden für uns eintreten. Es funktioniert.
Der Experte Žemlička vermutet hinter dem Verhalten des Pensionsbesitzers dessen bisherige Lebenserfahrung.
Vielleicht bedient er sich des Alkohols, um eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, um anderen Menschen nahe zu kommen. Es ist möglich, dass es bei ihm jahrelang funktioniert hat. Und da hat er wohl zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer klappen muss. Vielleicht hat es ihn auf die Idee gebracht, dass nicht alle den mit Alkohol verbundenen Mechanismen unterliegen, die Menschen zusammenbringen würden.
In der Slowakei werden jährlich 10,5 Liter reiner Alkohol pro Kopf getrunken, heißt es in dem im Vorjahr veröffentlichten globalen Statusreport der Weltgesundheitsorganisation WHO zu Alkohol und Gesundheit. Der Alkoholkonsum liegt damit über dem Durchschnitt der europäischen Region, der 9,2 Liter reinen Alkohols pro Jahr beträgt. Als europäische Region legt die WHO 53 Länder aus Europa und Zentralasien fest. Zum Vergleich, in Deutschland und Österreich beträgt die jährliche Pro-Kopf-Menge rund 12 und in Tschechien 13 Liter reinen Alkohols. Der WHO-Report basiert auf dem Dreijahresdurchschnitt von 2017, 2018, 2019 in Litern reiner Alkohol bei der Bevölkerung über 15 Jahren. Während Bier in Österreich, Deutschland oder Tschechien mehr als die Hälfte des erfassten Pro-Kopf-Verbrauchs von Alkohol ausmachte, waren es in der Slowakei knapp 36%. Hierzulande hatten Spirituosen mit über 41% den größten Anteil, verglichen mit rund 25% in Tschechien und fast 20% in Deutschland. Wie deutet der Experte diese Zahlen?
Es spricht für die Tatsache, dass wir ein gehetztes Leben führen und irgendwelchen Ergebnissen hinterherjagen, dass Druck auf uns lastet und wir deshalb nach schnellen Lösungen suchen. Man wird überall mit Alkohol konfrontiert. Es gibt sogar Arbeitsplätze, an denen der Alkoholkonsum aufgrund der hohen Anforderungen der Arbeit toleriert wird. Wenn man in einem solchen, ich würde sagen, konsumorientierten Umfeld lebt, hat man eine gewisse Tendenz, sich die Dinge zu erleichtern. Da geht man ein Risiko ein, denn der Alkohol kann den Anschein erwecken, einem zu helfen. Es scheint, dass die Wirkung sofort eintritt. Wir leben leider in einer solchen Zeit.
Musiker Mario sagt, er habe Alkohol missbraucht, um schlechte Gefühle zu überspielen.
Ich hatte zum Beispiel Angst, Räume mit vielen Menschen zu betreten. Dann fand ich heraus, die Angst verschwindet, wenn ich Alkohol trinke. Das erschien mir wie ein Wunder. Und so habe ich ihn im Grunde 10 Jahre lang missbraucht. Ich bin nämlich ein introvertierter Musiker, was eine merkwürdige Kombination ist. Wenn ich auf der Bühne stehe, muss ich unabhängig davon, wie meine Persönlichkeit ist, mit dem Publikum interagieren. Aber wenn ich clean bin, kann ich es völlig anders genießen.
Rastislav Žemlička weist darauf hin, dass jede siebte Person in der Slowakei süchtig nach etwas ist. Anhand seiner letzten Untersuchung geht er davon aus, dass rund eine halbe Million Menschen in der Slowakei ein Alkoholproblem hat.
Die Frage lautet, wie viele Menschen aus dieser Masse wollen etwas dagegen tun? Denn das kommt selten vor. Das erste Problem, das auftritt, hat eigentlich die Familie der süchtigen Person. Sie merkt, dass sich die Atmosphäre zu Hause verändert, dass, ich würde sagen, andere Verhaltensmuster auftreten und konfrontiert damit die Person. Dann stellt sich die Frage, ob sie die Person, die Alkohol konsumiert, motivieren kann. Wenn sie sich nicht selbst helfen kann, schadet es nicht, nach Lösungen zu suchen. Wir schätzen jeden Einzelnen hoch, der durch unsere Tür kommt und zugibt, ein Problem zu haben. Wir können eine Menge hilfreicher Dinge tun. Und natürlich, sobald man abstinent wird, führt man ein produktives Leben, auch in Bezug auf Arbeit und Steuern. Nur, das Thema Sucht ist nicht populär. Räumt eine Person ein, dass sie ein Problem hat, wird sie von der Gesellschaft oft anders betrachtet.
Auch der Musiker Mario hatte mit den Schwierigkeiten zu kämpfen, sein Trinkverhalten zu kontrollieren. Mit der Zeit spürte er, dass er unglücklich war. So suchte er eine Psychologin auf, die ihm den damaligen Chefarzt des Sanatoriums AT, Ivan Novotny, empfahl. Er folgte ihrem Rat und wandte sich an ihn.
Ich war niemals in stationärer Behandlung. Der Chefarzt hat mir gleich in der ersten Sitzung geraten, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Ich habe das angenommen und gehe seitdem regelmäßig jeden Mittwoch in diese Gruppe, die ich als meinen Heimatclub betrachte. Ich hatte eigentlich bis jetzt niemals das Bedürfnis, in eine stationäre Behandlung zu gehen.
Die Möglichkeiten der Behandlung von Patienten, die abhängig sind, werden von Rastislav Žemlička erläutert.
Es ist immer eine gute Idee, einen Termin für einen Erstkontakt zu vereinbaren. Aufgrund der Kooperation sowie der Schädigung des zentralen Nervensystems würde ich drei Behandlungswege unterscheiden. Die ambulante Betreuung, die stationäre Pflege bzw. die Resozialisierungsbetreuung und die Selbsthilfe. Gruppen, das heißt Gemeinschaften, wo die Person das Problem gemeinsam mit jemandem angehen kann. Stellt man fest, dass man ein Problem hat, kann man eine Lösung finden. Diese gibt es tatsächlich, aber man muss sie akzeptieren. Es beginnt mit Motivation und einer Entscheidung. Wer einen Weg finden will, wird ihn tatsächlich auch finden. Manchmal ist es aber leider so, dass nur die Familie daran interessiert ist, nicht die betreffende Person selbst. Es ist also nicht immer der Fall, dass die Person, die ein Problem hat, etwas bewegen will. Vielmehr ist es genau andersherum. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei sogar um Zwang. Auf der anderen Seite, sobald man anfängt, das Problem zu verstehen, kann man frei und glücklich werden.
Ob man ein Alkoholproblem hat, kann man zum Beispiel im Rahmen der Kampagne Trocken Februar herausfinden. Diese ruft dazu auf, einen Monat lang keinen Alkohol zu konsumieren. Hält man es nicht aus, kann das ein Zeichen dafür sein, dass man seinen Alkoholkonsum nicht ganz unter Kontrolle hat. In diesem Fall wird geraten, eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Radio Slowakei International.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir mit unserem Programm fortfahren, machen wir eine kleine Pause mit Christina. Sie singt ein Lied aus ihrem 2012 veröffentlichten Album Na slonečnej strane sveta, auf der Sonnenseite der Welt, mit dem Titel Viem, lebo viem. Ich weiß es, weil ich es weiß.
Viem, lebo viem.
Die Stellung der Frauen innerhalb der Gesellschaft hat sich im Laufe der Geschichte im Allgemeinen erheblich verändert, doch wird weiterhin um mehr Gleichberechtigung mit Männern gekämpft. Seit den 1970ern bildeten sich starke ideologische Strömungen im feministischen Denken heraus und heute nimmt der Feminismus mehrere Formen an. Man spricht zum Beispiel von Cyberfeminismus oder Umweltfeminismus. Darauf verweist die Philosophin Mariana Sapuova von der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava, die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Geschlechtergleichstellung beschäftigt. Die Redakteurin des slowakischen Rundfunks, Hanna Michalčíková, befragte sie zunächst zu den Anfängen des Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter in der Tschechoslowakei, einem der Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns. Die Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter sind nicht vom Himmel gefallen, erklärt Mariana Sapuová.
Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es Frauen und auch ein paar Männer, die über dieses Thema nachgedacht und geschrieben haben. Der Kampf um die Bürgerrechte der Frauen war keineswegs einfach. Heute halten wir es für absolut selbstverständlich, dass Frauen das Wahlrecht haben. Ich denke, dass es nicht schadet, manchmal darauf hinzuweisen, dass dem ein ziemlich schwieriger und komplizierter Kampf der Frauen vorausging. Hierzulande wurde 1920 die Verfassung der ersten tschechoslowakischen Republik angenommen, in der das allgemeine Wahlrecht verankert war. Das heißt, seitdem dürfen auch Frauen zur Wahlurne gehen. In der feministischen Frauenbewegung wird das Wahlrecht wohl als Grundrecht angesehen, aber im Fokus standen auch weitere Bürgerrechte, zum Beispiel das Recht auf Bildung oder vor allem in den westlichen Ländern die Möglichkeit, über Eigentum zu verfügen.
Die Lage auf unserem Gebiet war etwas anders als die in Westeuropa oder in den Vereinigten Staaten.
Der sich damals entwickelnde sozialistische Staat hatte die sozialistische Emanzipation als Prinzip in verschiedenen Dokumenten verankert. Das bedeutete in erster Linie die Möglichkeit, aber zugleich auch die Pflicht der Frauen, sich in die Produktion sowie in die Sphäre der Lohnarbeit einzugliedern. In vielen westlichen Ländern war dabei die Quote der Beteiligung von Frauen an der Lohnarbeit noch niedriger als die von Männern. Das hatte auch wirtschaftliche Gründe. In der Zeit der Industrialisierung der Slowakei brauchte der Staat billige Arbeitskräfte und Frauen waren schon immer ein gutes Reservoir für billige Arbeitskräfte. Wenn es an Männern mangelte, waren auch Frauen gut.
Heutzutage wird Feminismus mit einem breiten Spektrum von Themen verbunden. Man setzt sich dabei für eine Veränderung der sozialen Wahrnehmung und der Stellung der Frau in der Gesellschaft ein. Ein aktuelles Thema ist beispielsweise die Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
Das sogenannte geschlechtsspezifische Lohngefälle ist in allen Ländern der Europäischen Union präsent. Hierzulande verdienen Frauen knapp 18% weniger als Männer, was mit einer Reihe von anderen Dingen zusammenhängt. Frauen sind in Sektoren vertreten, die nicht zu den Bestbezahlten gehören, im Einzelhandel, im sozialen Bereich sowie im Bildungswesen. Hinzu kommt, dass Frauen, die eine berufliche Laufbahn einschlagen, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen in der Regel keine lineare Karriere haben. Diese wird ein- oder mehrmals unterbrochen, weil Frauen in Elternzeit sind. Der Durchschnittslohn von Frauen ist immer noch niedriger als der von Männern, was sich dann auch in der Alterssicherung niederschlägt. Man nennt das die Feminisierung des Alters und die Feminisierung der Armut.
Neben dem Lohngefälle zwischen Männern und Frauen wird auch die Gewalt gegen Frauen diskutiert, sei es im häuslichen Bereich oder in Form sexueller Belästigung.
Das ist auch ein Thema, das seit vielleicht 10 bis 15 oder sogar 20 Jahren präsent ist. Frauen werden häufiger Opfer von häuslicher Gewalt als Männer. Ich will nicht sagen, dass nur Frauen Gewalt erleiden. Das kann auch Männern passieren. Aber die Rate ist unvergleichlich. Ein weiterer Bereich, auf den man sich konzentriert, betrifft die Erziehung und Bildung. Ich war überrascht, als ich mir einige Schulbücher angesehen habe. Ich habe bemerkt, dass dort Frauen und Männer, Mädchen und Jungen immer noch sehr stereotyp dargestellt werden. Die Mutter kocht und der Vater liest die Zeitung. Ich habe gedacht, das wäre in den 1960er, 1970er Jahren der Fall. Aber wie ich sehe, gibt es auch heute noch ähnliche Bilder. Wir leben einfach in zwei Welten, was das Bewusstsein und das Denken im Allgemeinen angeht. Obwohl wir auf demselben Planeten sind, haben wir eine rosa Welt und eine blaue Welt. Ich denke, wir müssen noch viel Arbeit in der Bildung leisten und junge Menschen auf eine weniger stereotype Weise erziehen.
Hierzulande hat fast jede zweite Frau in ihrem Erwachsenenleben psychische Gewalt in einer Partnerbeziehung erfahren. Am häufigsten handelte es sich um Missachtung und Demütigung. Dies geht aus der Erhebung geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen hervor, die 2023 vom Institut für Arbeits- und Familienforschung veröffentlicht und im Februar letzten Jahres aktualisiert wurde. Die Umfrage wurde an einer Stichprobe von 5000 Frauen durchgeführt und in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt der Europäischen Union Eurostat erstellt. Der Autor des Forschungsberichts, Daniel Gerberi, stellt unter anderem fest, dass 28% der Frauen in ihrem Erwachsenenleben körperliche Gewalt und/oder Drohungen in einer Partnerbeziehung erlebt haben. Die beiden häufigsten Formen der körperlichen Gewalt waren das Werfen von Gegenständen oder Ohrfeigen sowie das Schubsen und Ziehen an den Haaren. Der sexuellen Gewalt waren rund 15% der Frauen als Erwachsene ausgesetzt. Dabei gab jede zweite an, am Arbeitsplatz belästigt worden zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Eva Medelska am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon danken Ihnen fürs Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören!
Čo ak mi je lepšie bez otázok? Čo ak príde nový deň a to sucho pominie? Nechám to klíčiť nás. Pozri sa, veď stačí tak málo. Aj tak viem, že povieš áno. No tak vážne pozri sem, ja ťa rada objímem. Teraz to cítim viac. A nech sa deje čokoľvek, tak viem, že nie si sám. Ten príbeh už je preč, no však tá show sa vráti tá. Čo ak je to zlý sen, z ktorého sa zajtra zobudíme? A čo ak snívať chcem? Dýcham, pod kým dýchať smiem. Čo ak príde zajtra súdny deň? Kým nádej mám pripravená, môžeme k tým snom ísť. Daj mi ruku, ja to skúsiť chcem. Kým silu mám, si vychutnám moment prítomný, moment prítomný. Že to nikdy nebolo o nás dvoch. Všetci sme jedno zaplnené prázdno. Tvoríme svet prepojený navzájom. A ten svet je výborný. Ak žije moment prítomný, tak vieš, že za to stálo. A nech sa deje čokoľvek.